NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venor. Guten Abend. Mit diesen Themen im Überblick. Griechenland-Krise, scharfe Kritik des Bundespräsidenten an politischen Weichenstellungen. Dazu auch Reaktionen aus Athen, der Unmut der Bevölkerung wächst. Und wir kommentieren die Krise vor dem Hintergrund des Einflusses mächtiger Ratingagenturen. Weitere Berichte erwarten Sie zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Dort gibt es Licht am Horizont. Und zum Verbot der Rockergruppen Hells Angels und Bandidos in Schleswig-Holstein erfahren Sie mehr in dieser Sendung. Wir informieren Sie über das Urteil im Ansbacher Amoklaufprozess, schauen auf die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko und liefern einen Vorbericht zum heutigen Fußballspiel des HSV im UEFA-Halbfinale gegen den FC Fulham. Die Finanzkrise in Griechenland ist auch heute eines unserer wichtigsten Themen im Echo des Tages. Die Verhandlungen über milliardenschwere Finanzhilfen für Griechenland stehen offenbar kurz vor dem Abschluss. EU und Internationaler Währungsfonds verhandeln seit 10 Tagen über finanzielle Hilfen von bis zu 45 Milliarden Euro allein für dieses Jahr. Ungewöhnlich deutlich äußerte sich Bundespräsident Köhler zur Finanzkrise bei einer Wirtschaftstagung in München. Georg Schwarte fasst dessen Kritik und die aktuelle Entwicklung zusammen.
Während sie heute in Berlin noch lautstark über die Höhe der deutschen Griechenlandhilfe stritten, griff Horst Köhler, der Staatsoberhaupt, zu seiner schärfsten, seiner einzigen Waffe als Bundespräsident. Er hielt eine Rede und die hatte es in sich. Monster hatte er die Finanzmärkte einst genannt. Heute nahm er sich das Monster erneut vor.
Die Gewinne haben wenige gemacht. Die Verluste muss die Allgemeinheit tragen. Das ist nicht akzeptabel.
Köhler präsentierte seinen Forderungskatalog für die Finanzmärkte. Tenor: Ein TÜV für neue Finanzprodukte muss her, eine unabhängige Ratingagentur, mehr Führung auch von der Kanzlerin, wenn es darum gehe, europäische Regeln für die scheinbar unbelehrbare Finanzbranche zu verabschieden. Und dann wandte er sich an die Banker.
Die Staats- und Regierungschefs der G20 sollten darauf bestehen, dass die Finanzindustrie, wie in Pittsburgh gesagt, einen, ich zitiere das, fairen und substanziellen Beitrag zur Bewältigung der Kosten der Krise leisten. Mir persönlich scheint eine Abgabe auf internationale Finanztransaktionen hierfür immer noch der beste Weg.
Banker und Politiker horchten auf, Köhler aber ließ Beruhigendes in Sachen Griechenland-Krise folgen. Dass der IWF mit im Boot sei, eine weise Entscheidung. Der Euro habe bisher gute Dienste geleistet, ohne schwere Fehler werde er das weiter tun. Voraussetzung: Die Griechen stellten sich ihrer Verantwortung, genauso wie die Bundesregierung.
Deutschland sollte auch aus eigenem Interesse seinen Beitrag zur Stabilisierung leisten.
Die Kanzlerin muss Horst Köhler da nicht mehr überzeugen. Sie erklärte am Nachmittag, sie wisse, dass das alles sehr schmerzhaft sei. Es fordere viel Kraft, aber es gebe keine vernünftige Alternative zu diesem Weg. Gemeint, Hilfe ja, aber auch eine knallharte Therapie für den Patienten Griechenland durch die behandelnden Ärzte, den IWF, die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank. Die Opposition allerdings gibt im Rennen um die Rettung dem bisherigen deutschen Krisenmanagement die Note ungenügend.
Die Bundesregierung jedenfalls ist in diesen Wettlauf zunächst gar nicht und dann zu spät gestartet,
sagt SPD-Fraktionschef Steinmeier. Trotzdem, SPD, Grüne und Linkspartei sagten heute zu, ein gesetzgeberisches Eilverfahren zur Kreditermächtigung für Griechenland kommende Woche im Bundestag nicht zu blockieren. Im Prinzip. Im Detail nämlich will die SPD zusagen, wie zugleich die Finanzbranche mit in die Verantwortung genommen werden kann. Gesine Lötsch von der Linkspartei verweist auf frühere schlechte Erfahrungen.
Wir sagen, lernend auch aus der Finanzkrise 2008, man muss retten und regulieren. 2008 wurde gesagt, lasst uns erst mal die Banken retten und dann regulieren wir. Und seitdem sind ja immerhin 2 Jahre vergangen. Und nichts ist passiert.
Am Sonntag soll es Gewissheit über die Größenordnung des Hilfspaketes geben. Am Montag bereits wird das Kabinett die Gesetzesvorlage verabschieden. Ende nächster Woche, das ist die Hoffnung der Kanzlerin, steht dann die deutsche Griechenlandhilfe.
Von der Regierung in Athen wird erwartet, dass sie das Defizit von derzeit 13,6% innerhalb eines Jahres um 10%, also auf 3,6% senkt. Das bedeutet einen drastischen Sparkurs, der auch vor Beamtengehältern, Rentenkürzungen und einer Anhebung der Mehrwertsteuer nicht Halt macht. Griechenland zwischen Konsumverzicht, Protesten und Streiks. Der Unmut der Bevölkerung wächst, wie Yannis Papadimitriou aus Athen berichtet.
Yorgos Sarantopoulos ist Angestellter in einem Friseursalon nördlich von Athen. Der junge Familienvater arbeitet 6 Tage die Woche und lebt sparsam. Der Salon bietet vergleichsweise moderate Preise. Trotzdem laufe das Geschäft in letzter Zeit nicht mehr so gut, meint der junge Friseur.
Die Kunden zögern, sie kommen nicht mehr so oft zum Haare schneiden. Und wenn sie da sind, dann sprechen sie nur noch über ihre wirtschaftlichen Probleme. Die Menschen haben Angst vor dem Ungewissen. Sie sind verunsichert und sauer auf unsere Politiker.
Aus Protest gegen die Sparpläne der griechischen Regierung wird erst einmal gestreikt. Beamte wehren sich gegen Einkommenskürzungen, Arbeitnehmer protestieren gegen die geplante Rentenreform, Kioskbesitzer streiken gegen die Erhöhung der Tabaksteuer. Dimitris betreibt einen Kiosk im Zentrum von Athen. Die Griechen sind Europameister im Rauchen, sagt er. Wir machen bis zu 50% unseres Umsatzes mit Tabakprodukten. Rund um die Uhr ist Dimitris im Einsatz. 7 Tage die Woche. Bezahltes Personal kann er sich nicht leisten. Auch ihm macht die Wirtschaftskrise schwer zu schaffen.
Die Leute halten sich zurück und kaufen weniger. Sie haben ja auch weniger Geld in der Tasche. Früher holte man sich gleich 3 Schachteln Zigaretten hier im Kiosk. Heute kaufen die meisten nur noch 1 Schachtel. Oder sie steigen lieber gleich auf Tabak um. Das ist viel billiger. Da bist du nämlich 3 Tage lang gut versorgt für nur 3,80 €.
Die Anwältin Nike Polymeridou sieht die Krise nüchterner. Wir müssen alle halt mit weniger auskommen, sagt sie. Seit 3 Jahren führt die junge Frau eine eigene Kanzlei für Handelsrecht, gemeinsam mit ihrer Schwester. In letzter Zeit ist besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Klienten gefragt, so Nike. Denn die Stimmung in der Wirtschaft lässt nach und mit ihr auch die Zahlungsmoral.
Einige Kunden haben finanzielle Sorgen und geraten in Verzug mit ihren Zahlungen. Wenn wir Verhandlungen um Neuaufträge führen, dann heißt es manchmal, wieso muss ich gleich 300 € im Voraus zahlen? Oder ich gebe ihnen erst mal 50 €, den Rest zahle ich später. Und was mir noch auffällt, viele Gläubiger erinnern sich heutzutage an längst vergessene Forderungen, auch wenn es sich um kleine Beträge handelt. Da wird manchmal um 100 € gleich prozessiert.
In der Wirtschaftskrise wird der Ton rauer. Dass sich der Volkszorn vor allem gegen die Politiker richtet, sei verständlich, sagt die Athener Anwältin. Und dennoch, der griechische Normalverbraucher sollte sich auch mal an die eigene Nase fassen.
Viele Menschen haben einfach über ihre Verhältnisse gelebt. Die Banken lieferten Kredite ohne Ende. Bei Anruf erhielt fast jeder ein privates Konsumdarlehen. Sicher, auch die Politiker sind daran schuld, weil sie uns einen höheren Wohlstand vorgegaukelt haben. Aber letzten Endes ist jeder für sich selbst verantwortlich.
Griechenland, Portugal, Spanien. Miese Noten der Ratingagenturen für die Schuldensünder schrecken die nervösen Märkte noch mehr auf. Dabei ist es erst 2 Jahre her, dass die Großen der Branche wegen krasser Fehlurteile am Pranger standen, weil Schrottpapiere vom US-Hypothekenmarkt reihenweise Bestnoten erhielten, Investoren andockte und anschließend Milliarden verbrannten. Hat man daraus gelernt oder funktioniert Kontrolle auch heute nicht? Ein Kommentar von Arne Meyer.
Die Ankündigung der Kanzlerin klingt vollmundig. Einen 2. Fall Lehman dürfe es nicht geben, betont Angela Merkel in Anlehnung an die zusammengebrochene US-Investmentbank Lehman Brothers. Merkel will damit signalisieren, die internationale Staaten- und Finanzgemeinschaft wird nicht noch einmal einen wichtigen Akteur fallen lassen. Geschichte wird sich nicht wiederholen. Leider irrt die Kanzlerin, denn es gibt sie die Parallelen zur Lehman-Pleite. Natürlich liegt die Wurzel des Problems in Griechenland und einem ineffektiven, aufgeblähten und damit teuren Staatsapparat. Aber wie schon vor gut 2 Jahren sind es auch heute die Ratingagenturen, die einen beträchtlichen Anteil an der Krise haben. Einer ihrer mächtigsten Vertreter, Standard Poor's, brauchte nur wenige Stunden, um Europa mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Griechenlands auf den Status Ramsch in Aufruhr zu versetzen. Jetzt hängt das Staatenbündnis in der Luft. Wie viele Milliarden Griechenland braucht, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen? 45 oder doch 135? Weiß momentan niemand. Ein System, das durch die Entscheidung einer einzigen Ratingagentur so in Bedrängnis gebracht werden kann, ist gefährlich verwundbar. Und ein Akteur, der über so viel Macht verfügt, dass er Regierungen vor sich hertreiben kann, ist gefährlich. Wir dürfen die Krise nicht verschwenden, sondern müssen aus ihr lernen. Ein Satz aus der heutigen Rede von Bundespräsident Horst Köhler in München. Außerdem sagte das Staatsoberhaupt, die Bürgerinnen und Bürger wollen vor unverantwortlichem Treiben auf den Finanzmärkten sicher sein. Die nächste schwere Krise des Finanzsystems würde die Glaubwürdigkeit unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells in Frage stellen. Eine gute Analyse Köhlers: Die Lehren aus der Krise sind, wenn überhaupt, viel zu spät gezogen worden. Die nächste schwere Finanzkrise ist mitnichten abgewendet. Seit Jahren gibt es zwar weltweit und auf EU- sowie bilateraler Ebene Gespräche und Verhandlungen darüber, die Finanzaufsicht zu verschärfen und die Arbeit von Ratingagenturen transparenter zu machen. Passiert ist bis heute wenig, beziehungsweise die Werkzeuge, die die Politik in die Hand nehmen will, um die Macht der Ratingagenturen zu beschneiden, sind nicht gerade abschreckend. In der nächsten Woche will der Deutsche Bundestag ein auf EU-Recht basierendes Gesetz verabschieden, das unter anderem Folgendes vorsieht: Bei grobem Fehlverhalten sollen Ratingagenturen Bußgeld zahlen, höchstens 1 Million Euro. Das sind noch nicht einmal Peanuts, wenn man bedenkt, dass Griechenland viele Milliarden brauchen wird, ganz zu schweigen von den finanziellen Belastungen, wenn weitere Länder in die Pleite rutschen. Vor diesem Hintergrund wirkt auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäubles Vorschlag hilflos, der heute geraten hat, das Urteil von Ratingagenturen nicht zu ernst zu nehmen. Eine erstaunliche Erkenntnis: Schließlich hat die Politik zum Beispiel über die Europäische Zentralbank dafür gesorgt, die Rolle von Ratingagenturen bei der Bonitätsbewertung zu stärken. Für lauwarme Forderungen ist es zu spät. Wer das Vertrauen in das Finanzsystem wiederherstellen will, der muss einerseits entschlossen und konsequent gegen diejenigen vorgehen, die seit der ersten Krise nahezu unverändert weitermachen konnten. Andererseits muss die Rolle und damit die Macht dieser Player klar definiert werden. Der Sparkurs, den Griechenland jetzt einschlagen muss, ist schmerzhaft. Die Bundesregierung wird nicht müde, dies zu betonen. Interessant ist jetzt, wie viel Schmerzen die Staats- und Regierungschefs aushalten können, wenn es darum geht, sich mit den mächtigsten Spielern im Finanzcasino richtig anzulegen. Zu große Erwartungen sollte aber niemand haben.
Arne Meyer kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Trotz der dramatischen Schuldenkrise mehrerer europäischer Staaten schlägt die konjunkturelle Erholung in Deutschland überraschend stark am Arbeitsmarkt durch. Die Zahl der Arbeitslosen fiel im April auf 3,4 Millionen. Das sind 178.000 weniger als vor einem Jahr. Offenbar hat sich der Arbeitsmarkt von der unsicheren Wirtschaftslage abgekoppelt. Politische Reaktionen aus Berlin faszinieren Sie stattlich zusammen.
Trendwende, unerwartet kräftiger Frühjahrsaufschwung, sensationelle Entwicklung. Politiker und Analysten sind begeistert von den neuen Arbeitsmarktzahlen für April. Denn mit einer so guten Entwicklung hätte vorher fast niemand gerechnet. Eine Arbeitslosenquote von 8,1% im Vergleich zu 8,5% im Vormonat. Und das trotz anhaltender Krise. Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit.
Wenn ich die Länderrisiken, die Folgewirkungen für die Banken und damit auch für die Wirtschaft sehe, bleibe ich bei der Einschätzung einer unsicheren Wirtschaftslage. Tatsächlich ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der aktuellen Entwicklung besser als erwartet.
Und das ist erstaunlich, denn normalerweise folgt die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Krisenzeiten der Konjunkturentwicklung.
Der Arbeitsmarkt hat sich in gewisser Hinsicht von der etwas unsicheren Einschätzung der Wirtschaftslage abgekoppelt. Er entwickelt sich besser. Gründe sind sicher das politische Handeln mit den Konjunkturprogrammen, die Einschätzung der Unternehmer. Es spielt mit die Demografie.
Die Bundesregierung freut sich natürlich über die Zahlen. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen sagte, die Arbeitslosigkeit sei deutlicher gesunken, als dies für einen Monat April üblicherweise zu erwarten sei.
Obwohl die globale wirtschaftliche Lage unübersichtlich ist, zeigt sich im Augenblick der deutsche Arbeitsmarkt eher als Fels in der Brandung. Wir kommen langsam aber sicher aus der krisenbedingten Talsohle am Arbeitsmarkt heraus.
Allerdings betonte sie auch, der Faktor Kurzarbeit habe eine ganz wichtige Rolle gespielt.
In den Krisenmonaten haben die Betriebe eine hohe betriebsinterne Flexibilität aufgebaut. Das heißt, sie haben Arbeitszeitkonten runtergefahren, zum Teil auch ins Minus. Sie haben die Kurzarbeit genutzt, um die auftragsschwache Zeit zu überbrücken. Ohne diese Entlastung durch die Kurzarbeit stünde der deutsche Arbeitsmarkt im Augenblick nicht so robust da.
Die Opposition dagegen ist nicht zufrieden mit den Zahlen. Linken-Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch erklärte, es sei noch viel zu tun für die Regierung.
Die Tatsache, dass im Osten die Arbeitslosigkeit weiterhin nahezu doppelt so hoch ist, kann von der Politik nicht so hingenommen werden. Es ist Aufgabe zum Agieren. Wir haben eine deutliche Zunahme im Niedriglohn, bei geringfügig Beschäftigten. Auch das ist etwas, wo Politik handeln muss.
Auch die Grünen kritisierten die Regierung. Arbeitsmarktexpertin Brigitte Podmer sagte, die Kurzarbeit verschleiere das wahre Ausmaß der Probleme. Die Aussichten für Arbeitslose in Deutschland seien düster.
Im Kampf gegen die Rockerkriminalität hat Schleswig-Holsteins Innenminister Schlie heute sozusagen die Reißleine gezogen und die Hells Angels Flensburg und Bandidos Neumünster verboten. Beide Vereine verstießen gegen die Strafgesetze und richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung, so Innenminister Schlie. Nach blutigen Auseinandersetzungen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Mitglieder beider Rockerbanden. Möglicherweise hat die Verbotsverfügung Auswirkungen auch auf andere Bundesländer, die Gleiches in Erwägung ziehen. Aus Kiel berichtet Dirk Biernoth.
Martialische Waffen hat die Polizei bei den Rockerclubs Hells Angels und Bandidos sichergestellt. Große und kleine Äxte, verschiedene Messer sowie 50 Pistolenpatronen und 2 Magazine. Doch für Innenminister Klaus Schlie fast noch wichtiger, die Lederkutten der Rocker und diverse Aufnäher mit dem Vereinslogo haben die Beamten mitgenommen.
Die Kennzeichen der Vereine dürfen nicht mehr in der Öffentlichkeit verwendet und verbreitet werden. Auch das hat ein psychologisch wichtiges Moment, weil es nicht angehen kann, dass das, was diese Rockergruppierungen glaubten, öffentlich in Schleswig-Holstein darstellen zu können, dass sie nämlich dafür zuständig seien, in irgendeiner Form Recht und Ordnung durchsetzen zu wollen, wie sie es verstehen, dass wir ihnen das Feld überlassen. Das Gewaltmonopol liegt im Rechtsstaat bei dem Staat, wird umgesetzt und durchgesetzt in der inneren Sicherheit durch die Polizei und durch niemand anders.
Für die Durchsuchungen in Flensburg und Neumünster waren in der Früh rund 330 Polizisten im Einsatz. Joachim Gutt vom Landespolizeiamt hat die geheime Aktion zusammen mit einem Kollegen vom Landeskriminalamt geleitet. Für die Rocker kam sie offenbar völlig überraschend.
Die polizeilichen Maßnahmen verliefen absolut störungsfrei. Es gab keinen Widerstand. Es gab staunendes, teilweise blankes Entsetzen bei unseren Ansprechpartnern. Wir sind damit auch sicher, dass die Aktion im Vorhinein nicht bekannt geworden ist. Der Überraschungseffekt, der gewollt ist, ist damit auch gelungen.
Doch inzwischen haben sich die Rocker vom ersten Schock erholt. Sie wollen möglicherweise gerichtlich gegen das Verbot vorgehen. Innenminister Schlie ist sich jedoch sicher, das Vereinsverbot ist wasserdicht.
Wir haben insgesamt eine rechtliche Bewertung vorgenommen, die dazu gedient hat, diese Maßnahme vollziehen zu können. Und wir sind sicher, dass wir in der Verbotsverfügung sämtliche Einzelheiten dazu aufgeführt haben, damit das auch insgesamt gerichtsfest durchstehen wird.
Zwar hätten nicht alle 29 Vereinsmitglieder Straftaten begangen, doch entscheidend für das Verbot sei, dass einige Mitglieder im Namen des Vereins gegen Gesetze verstoßen hätten, sagte der Innenminister. Inzwischen wurden auch 28 Bankkonten gesperrt. Wie hoch die Summe dieser Konten ist, dazu wollte Innenminister Schlie keine Angaben machen. Für ihn steht allerdings fest, die Polizei wird auch in Zukunft mit aller Härte gegen die Hells Angels und die Bandidos vorgehen.
Ich bin sicher, dass es uns gelingen wird, auch in der Nachfolgewirkung, die wir natürlich mit entsprechenden Maßnahmen auch begleiten werden, dafür zu sorgen, dass es in Schleswig-Holstein keine Möglichkeit mehr gibt, weder für Bandidos noch für Hells Angels, sich weiterhin so zu betätigen, wie sie das bisher getan haben. Es gibt weitere Gruppierungen in Schleswig-Holstein. Über diesen weiteren Gruppierungen hängt das Damoklesschwert.
Das Verbot heute und die Durchsuchungen sollten eine Warnung für alle anderen Rockerclubs in Schleswig-Holstein sein, sich künftig an Recht und Gesetz zu halten, sagte Schlie.
Im Prozess um den sogenannten Schulamoklauf von Ansbach wurde heute das Urteil gesprochen. Ein damals 18-jähriger Schüler war vor gut einem halben Jahr mit Molotow-Cocktails, Messern und Beil bewaffnet in seine Schule gestürmt und hatte viele Menschen verletzt. Deshalb wurde er heute unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes am Landgericht Ansbach verurteilt. Prozessbeobachter war Florian Weber.
9 Jahre Jugendstrafe wegen 47-fachen versuchten Mordes sowie schwerer Körperverletzung. So lautet das Urteil gegen den Amokläufer von Ansbach. Außerdem hat das Gericht die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt angeordnet. Der Angeklagte hat das Urteil regungslos hingenommen. Der Vorsitzende Richter sagte, der Täter wollte sterben, ein Event aus seinem Tod machen, sich in Szene setzen und in der Schule ein Massaker anrichten. Bereits am ersten Verhandlungstag hatte Georg R. ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Öffentlichkeit hatte das Gericht aber zum Schutz von Täter und Opfern vom Prozess ausgeschlossen. Der heute 19-Jährige habe versucht, so viele Schüler zu töten wie möglich, so seine erschreckende Aussage. Justizsprecher Thomas Koch.
In subjektiver Hinsicht hat der Angeklagte eingeräumt, dass er in Tötungsabsicht gehandelt hat. Er habe nicht gewusst, wie viele Schüler sich in diesem dritten Stock des Gymnasiums befinden. und habe eben gegen eine ihm unbekannte Vielzahl von Schülern vorgehen wollen.
Mitleid für seine Opfer habe er bei seiner Tat nicht empfunden. Während des Prozesses haben zahlreiche Zeugen ausgesagt. Georg R. verfolgte die Verhandlung fast regungslos. Seine Mutter habe berichtet, ihr Sohn sei in einer liebevollen Umgebung aufgewachsen, sagte Gerichtssprecher Manfred Eichner am Ende der Beweisaufnahme. Er habe sich aber schon in der Grundschule von seinen Mitschülern abgekapselt und fast isoliert gelebt. Am Abend vor dem Amoklauf habe Georg R., der zuletzt bei seinem Vater wohnte, noch bei seiner Mutter zu Abend gegessen.
Er habe da angespannt gewirkt. Sie habe aber geglaubt, das wäre wegen der bevorstehenden Romreise.
Diese Klassenfahrt hätte am Abend des Amoklaufs starten sollen. Georg R. wollte sie mit seinem Amoklauf verhindern, da er sich selbst von der Klassengemeinschaft ausgegrenzt fühlte. Seine ehemaligen Mitschüler berichteten ausführlich über die Erlebnisse am 17. September des vergangenen Jahres. Viele leiden seit dem Amoklauf unter Angstzuständen, Albträumen und sind extrem schreckhaft. Einige müssen noch heute von einem Psychologen betreut werden. Ein Sachverständiger hatte dem Täter in seinem psychologischen Gutachten eine gravierende Persönlichkeitsstörung attestiert und dem Gericht die Anwendung des Jugendstrafrechts empfohlen. Der heute 19-Jährige sei weiterhin als potenzieller Wiederholungstäter einzustufen. Das Gericht hat sich seiner Einschätzung angeschlossen. Georg R. muss für seinen Amoklauf 9 Jahre Jugendstrafe verbüßen und wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das Gymnasium Carolinum hofft schnell zur Normalität zurückzufinden, sagt Schulleiter Franz Stark.
Also er setzt einen ganz wichtigen Schlusspunkt, also zumindest zur juristischen Aufarbeitung. Und jetzt können wir also den Blick nach vorne werfen. Und wir wollen wirklich ab nächster Woche wollen wir wirklich schauen, dass der Alltag, soweit es geht, wieder voll beginnt.
Dass beim Amoklauf von Ansbach keine Opfer zu Tode gekommen sind, Grenze an ein Wunder, sind sich Schulleiter und Gericht einig.
9 Minuten vor 19 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es geschah an Heiligabend 2004. Ein Arzt hatte im Auftrag der Polizei einem Mann aus Sierra Leone Brechmittel eingeflößt, um an verschluckte Drogenportionen heranzukommen. Der 34-Jährige fiel ins Koma und starb. Der Fall hatte vor 6 Jahren für heftige politische Diskussionen gesorgt, aber auch der Freispruch des Arztes, der am Landgericht Bremen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt war. Der Bundesgerichtshof hob dieses Urteil heute auf. Möglicherweise müssen nun auch Polizeibeamte, die damals die Beweise sicherten, mit einem Verfahren rechnen. Silvia Stadler berichtet.
Der zur Tatzeit 41-jährige Rechtsmediziner Igor V. hatte Ende 2004 einem mutmaßlichen Drogenhändler aus Sierra Leone über eine Nasensonde Brechmittel und Wasser eingeflößt. Der mutmaßliche Dealer war dabei an Händen und Füßen gefesselt und an einen Stuhl fixiert, der um 70 Grad geneigt war. Nach kurzer Zeit hatte er ein erstes Kokainkügelchen erbrochen. Aus Sicht des BGH-Senats habe die Vorinstanz die Sorgfaltspflichtverletzungen des Bremer Arztes nicht ausreichend gewürdigt. Dieser habe den Mann aus Sierra Leone nicht ausreichend über Risiken informiert und auch nach einer kurzen Ohnmacht den Brechmitteleinsatz fortgesetzt, obwohl der Mann bereits überführt war. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes hat den Freispruch aufgehoben. Die Sache wurde zur Neuverhandlung an das Landgericht Bremen zurückverwiesen.
Man nennt sie Thumbnails, die daumennagelgroßen Miniaturansichten, die man bei der Google-Bildersuche findet. Eine Künstlerin, deren Bilder die Trefferliste zeigte, sah ihr Urheberrecht verletzt und klagte gegen Google. Heute sprach der BGH, der Bundesgerichtshof, dazu ein wegweisendes Urteil, das Bernd Wolf erläutert.
Suchmaschinenbetreiber Google verletzt nicht die Urheberrechte etwa von bildenden Künstlern, wenn es deren Bilder als kleine Vorschaubilder zeigt. Eine Thüringer Künstlerin wollte Google zur Unterlassung zwingen, ohne Erfolg. Denn, so sagt der BGH, Google dürfte davon ausgehen, dass die Frau mit der Veröffentlichung ihrer Bilder als Miniatur einverstanden war. Denn schließlich hatte sie ihre eigene Website mit den Großabbildungen ihrer Kunstwerke für Suchmaschinen auffindbar geschaltet. Sie hätte sie auch sperren können. Außerdem hatte Google auf seinen Thumbnail-Bildchen einen Link zur Internetseite der Künstlerin platziert. Anders wäre die Sache gewesen, wenn ein Unbefugter, also nicht die Künstlerin selbst, die Bilder ins Internet eingestellt hätte. Dann haftet der Suchmaschinenbetreiber für die rechtswidrige Veröffentlichung, erklärt der BGH und verweist auf ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes.
Kurz vor der Sendung erreichte uns diese dramatische Eilmeldung. Die US-Regierung hat die Ölpest am Golf von Mexiko zur nationalen Katastrophe erklärt. Nach Angaben des Weißen Hauses ordnete Präsident Obama heute zudem an, alle verfügbaren Ressourcen zur Bekämpfung des Ölteppichs einzusetzen. Auch ein Einsatz der Armee sei möglich, um doch noch eine drohende Umweltkatastrophe entlang der Südküste der Vereinigten Staaten zu verhindern. Den Einsatzkräften läuft die Zeit davon. Und die Ölpest droht völlig außer Kontrolle zu geraten, wie unser USA-Korrespondent Ralf Sina berichtet.
Zum ersten Mal ist die Ölflut am Golf von Mexiko die Top-Meldung vieler großer US-Zeitungen und Nachrichtensender.
That damaged well in the Gulf of Mexico is leaking more oil than first thought off Louisiana's coastline.
Aus dem beschädigten Bohrloch strömt deutlich mehr Öl als ursprünglich gedacht. Und zwar in die Richtung der Küste von Louisiana, gab die US-Küstenwache auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz bekannt. Eine neue Dimension des Ölproblems räumte Amerikas oberste Küstenwächterin Mary Landry ein. 5000 Barrel pro Tag und damit eine fünffach größere Menge als ursprünglich geschätzt, strömen laut offiziellen US-Angaben täglich in den Golf von Mexiko, über 700.000 Liter innerhalb von 24 Stunden.
BP has been disputing the higher figure.
BP bestreitet zwar nach Informationen des nationalen US-Radiosenders NPR diese Zahlen, die auf der Interpretation von Videoaufnahmen auf dem Meeresgrund beruhen. Allerdings gibt der britische Mineralölkonzern zu, dass das Öl mittlerweile nicht nur aus zwei, sondern aus drei undichten Stellen austritt. Und zwar aus den Löchern jenes Rohres, das ursprünglich Bohrloch und Plattform miteinander verband und das jetzt wie ein perforierter Gartenschlauch auf dem Meeresgrund liegt.
The well continues to leak.
Das Bohrloch leckt also weiter, und zwar voraussichtlich noch ein Vierteljahr lang, bis es endgültig versiegelt ist. Bereits morgen Abend wird der Ölteppich von der Größe Jamaikas nach Berechnungen der Küstenwache die Uferzone von Louisiana erreichen.
The Mississippi River Delta in Louisiana.
Zwischen Mississippi Delta und dem Ölteppich liegen nur noch gut 20 Kilometer. Die Zeit drängt. Die US-Küstenwache hat deshalb die amerikanische Regierung um Hilfe gebeten. Nach Informationen der New York Times erwägt die Regierung, das amerikanische Verteidigungsministerium in den Kampf gegen die Ölflut einzuschalten.
We can set fire to it.
Wir können das Öl anzünden, lautet eine der BP-Strategien. Doch ein erster Test dieses kontrollierten Abfackelns konnte gestern erst mit über fünfstündiger Verspätung beginnen. Und das Verfeuern verspricht auch in den kommenden Tagen keinen großen Erfolg. Nur wenige Stellen des Ölteppichs sind so dick, dass sie sich abbrennen lassen. Auch das Absaugen einiger 10.000 Liter Öl an der Wasseroberfläche ist angesichts der sprudelnden Quelle auf dem Meeresgrund nur begrenzt effektiv. Und es gibt auch kein chemisches Zaubermittel, das einen derart gigantischen Ölfilm zersetzen würde. Ohnmächtig sehen die Fischer von Louisiana, Alabama, Mississippi und die Hoteliers von Florida auf den immer größer werdenden Ölteppich.
BP heavily lobbied against stricter offshore drilling safety rules.
Informationen der US-Medien, dass BP sich erst im letzten Jahr vehement in den USA gegen die Verschärfung der Sicherheitsvorschriften auf Bohrinseln wehrte, sorgen bei immer mehr Küstenbewohnern für Wut.
Im Halbfinalrückspiel der Europa League heute Abend beim englischen Premier League Club FC Fulham geht es für den HSV so ziemlich um alles oder nichts. Keine leichte Aufgabe nach der Entlassung von Trainer Bruno Labbadia. Das weiß auch der Interimstrainer Ricardo Muniz, den Claudia Hogestraat vor dem wichtigen Spiel in Fulham traf.
Es geht ums Finale im eigenen Stadion und darum, eine verkorkste Saison zu retten. Der Job von HSV-Interimstrainer Ricardo Muniz ist also alles andere als einfach. Doch der Niederländer bleibt cool.
Du musst immer optimistisch sein. So, wir gehen dahin, um die Finale zu holen. Und nichts anderes ist wichtig. Das ist die einzige Einstellung, womit du dahin gehen kannst. Egal wie es auskommt, aber wir gehen dahin, um ins Finale zu kommen. So einfach ist das.
Alles ganz einfach. Klingt tatsächlich so. Denn die Spieler wie Mladen Petric haben ihrem neuen Coach offenbar gut zugehört und dessen Ansagen verinnerlicht.
In erster Linie müssen wir positiv jetzt zu dem Spiel gehen, weil wir haben die Möglichkeit, uns für ein Finale zu qualifizieren. Es bleibt nichts anderes übrig. Wir dürfen uns in so einem wichtigen Spiel nicht von anderen Sachen ablenken lassen.
Nicht von der Trainerentlassung, nicht vom enttäuschenden siebten Platz in der Bundesliga, nicht von den Querelen der vergangenen Wochen. Volle Konzentration auf Fulham. Das ist auch dringend nötig. Die Engländer haben nämlich im Europacup in den letzten 8 Jahren kein einziges Heimspiel verloren.
Soweit das Echo des Tages. Am Mikrofon war Claudia Benoit.